If you don't think there's hope for the world, why bother going on?
You haven't seen the world, so you don't know. You keep going for family.
I'm not family.
No. You're cargo.
Why are you so important?
Somewhere out west, they're working on a cure. I think what really impressed them was the fact that I didn't turn into a monster.
If she so much as twitches, don't.
Und Hallöchen und herzlich willkommen zu den Planet Film Geek Reviews, wo wir alle zwei Wochen die aktuellen Filme und Serien, die wir so geschaut haben, besprechen. Ich bin der Joe, der Ted ist auch da.
Heyo!
Wie immer, die Review-Crew. Oh Gott, das klingt furchtbar, warum habe ich das gesagt? Wir haben einiges gesehen diese Woche. Ich habe einiges gesehen diese Woche, I guess. Wir fangen an, oder ich fange an, mit der neuen HBO-Serie. Heiß erwarteten HBO-Serie The Last of Us von Craig Mazin, der Chernobyl gemacht hatte. Eine großartige Serie, eine der wenigen Serien, die ich zweimal geschaut habe tatsächlich. Das kommt nie vor. Und Chernobyl habe ich zweimal gesehen. Also sehr, sehr gut. Und Neil Druckmann, der Typ, der auch hinter den Spielen The Last of Us steht. Auch einmal, wo ein Spieleentwickler sein eigenes Spiel mit adaptiert. Ich weiß nicht, ob das schon mal vorkam, ehrlich gesagt. Das fand ich auch interessant. Und es spielen mit Pedro Pascal, Bella Ramsey als das Lead-Duo sozusagen, Anna Torv, Melanie Linsky, Lamar Johnson, Merle Dandridge und viele, viele mehr. Inklusive ein paar der Voice-Actor aus dem Spiel, Troy Baker, Ashley Johnson, Jeffrey Pierce. Das sind, glaube ich, die drei, die aus den Spielen auch, also die in den Spielen die Hauptcharaktere, drei der Hauptcharaktere sprechen und hier kleinere Rollen bekommen haben. Also so ein Episodenrollen mehr oder weniger, was ich sehr cool fand, dass man die mit eingebaut hat. Vor allem, was Ashley Johnsons Charakter oder Ashley Johnsons Episode, Auftritt, whatever, ist extrem cool. Ja, und es ist eine Videospieladaption, wie gerade schon gesagt, von dem ersten der zwei Last of Us-Spiele. Die erste Staffel ist das erste Spiel und erzählt die Geschichte von Joel, der ein Typ ist, der am Anfang, also es spielt nach einem Zombie-Apokalypsen-Ding, in dem Fall ist es nicht ein Virus, sondern ein Pilzbefall. Der Cordyceps-Pilz, wie heißt der auf Deutsch? Das weiß ich natürlich nicht, weil ich es auf Englisch geguckt habe. Aber ein tatsächlich existierender Pilz, die hat jeder schon mal irgendwie die Horrorgeschichte erzählt, dass es diesen Pilz gibt, der irgendwie Ameisen befällt, die zu Zombies macht, die er kontrolliert und quasi ihren Körper Stück für Stück mit Pilzgewächs austauscht und quasi nur das Hirn aktiv hält und die steuert wie so ein Zombie halt. Genau, und das spielt halt in einer Welt, wo das Ding auf Menschen überspringt und dann die Welt auslöscht, mehr oder weniger. Und Joel spielt einen Typ, der gleich am Anfang des Ausbruchs seine Tochter verloren hat und dann 20 Jahre später ein bisschen ein abgefuckter Schmuggler und so weiter ist und dann durch Umstände mit Ellie zusammenkommt, einem jungen Mädchen, einer 14-Jährigen, die immun ist, stellt sich raus. Immun gegen den Pilzbefall. Und deswegen soll er sie durch die halbe USA schmuggeln, zu einem Krankenhaus, einer Widerstandsbewegung, den Fireflies, wo die hoffen, ein Gegenmittel gegen die Infektion durch sie herstellen zu können. Und die sind deswegen eine Rebellion, eine Rebellenbewegung, weil halt die frühere US-Armee oder was daraus hervorgegangen ist, Fedra nennen sie sich jetzt, in vielen Städten so faschistische Systeme aufgebaut hat sozusagen, wo sie halt eine Quarantine-Zones haben, die halt Militärdiktaturen sind. Und dann gibt es Leute, die sich dagegen aufsetzen und das ist die Welt. Ich hatte das erste Spiel angespielt zum Zeitpunkt, als ich die Serie geguckt habe. Ich habe ja schon mal gesagt, ich bin kein riesiger Gamer, beziehungsweise ich war in meiner Teenagerzeit ein ziemlicher Gamer. dann, als ich angefangen habe zu arbeiten, bin ich da ziemlich abgefallen von. Und hier Last of Us war so ein ganz klassischer Fall von, ich glaube, ich habe mir das damals besorgt, wo ich gehört habe, oh, die machen da jetzt eine Serie draus vor ein paar Jahren. Habe ich gedacht, oh ja, dann könnte ich es ja mal spielen. Habe vielleicht ein Viertel gespielt und dann habe ich es eine Woche liegen lassen und nie wieder angefasst. Und ich habe es jetzt tatsächlich danach gespielt, aber dazu später mehr. Aber deswegen, ich kannte so den Anfang und das Grundkonzept, aber mehr eigentlich nicht. Deswegen, ich bin relativ blind in die Serie reingegangen und ich war ziemlich begeistert tatsächlich. Es ist eine richtig, richtig gute erste Staffel. Angefangen mit der Besetzung, Pedro Pascal als Joel und gerade vor allem Bella Ramsey als Ellie sind fantastisch besetzt. Unglaublich gut besetzt. Also ich glaube, Pedro Pascal hat wirklich um die Rolle, also ich weiß gar nicht, ob er irgendwie maßgeblich daran beteiligt war, dass das überhaupt produziert wurde oder so. Aber ich weiß, er war ein ziemlicher Fan, glaube ich, der Spiele. Hat sich da sehr drum bemüht um die Rolle und er ist richtig, richtig gut. Und Bella Ramsey als Ellie auch. Und die Serie macht das richtig schön. Also ich meine, ne, das alles, was die Serie richtig, also die Grundlage dessen, was die Serie richtig gut macht, ist auch das, was im Spiel sehr gut funktioniert. Und das ist diese am Anfangs antagonistische Beziehung zwischen diesen zwei Leuten, ne, weil er schmuggelt sie eigentlich nur, weil es halt eine geschäftliche Sache ist, weil er dafür beauftragt wird und sich daraus was erhofft. Und sie ist halt ein rebellischer Teenager mit einem ziemlich, wie wir Stück für Stück erfahren, abgefuckten Vergangenheit, die halt, ne, traumatisiert ist und so ein bisschen, ja, also ihre Eltern verloren hat und bla. Und es ist sehr cool zu sehen, einfach wie die beiden über diese 9 Episoden Stück für Stück eine Surrogate-Daughter, also Ersatzvater, Ersatztochter-Beziehung entwickeln. Und das ist so auch, was der Meta-Inhalt dieser ersten Staffel ist, im Großen und Ganzen, so dieses gefundene Familie, die Wichtigkeit von menschlichen Beziehungen in extremen Situationen. Das zieht sich dann auch durch die Episoden durch, die sich weniger mit den beiden beschäftigen. Und das ist sehr erfolgreich. Und das ist ganz viel natürlich, dass die Drehbücher, auch da eben cool, da, also Greg Mazin als wirklich, wirklich guter Autor einfach. Und auch einfach cool, dass der Game Designer selber, Neil Druckmann, damit dabei war. Das macht, glaube ich, auch viel der Stärke aus. So, jetzt, nachdem ich dann die Serie geguckt habe, habe ich das Spiel gespielt und ich war sehr positiv überrascht. Also einerseits ist die Serie extrem nah am Spiel. Mhm. In vielen Momenten sind teilweise Szenen 1:1 aus dem Spiel übernommen. Wort für Wort, Shot für Shot manchmal sogar. Also sind sie sehr faithful, sehr nah am Spiel. Aber ich war auch positiv überrascht, dass es in manchen Stellen extrem anders ist als das Spiel. Und zwar immer zum Besseren, fand ich. Eigentlich immer. Und das waren kleine Sachen, wie Änderungen darin, wie die Infektion, ne, wie die Infizierten, wie die Zombies funktionieren und so. Was coole Änderungen waren, bis hin zu ganzen, also einer auf jeden Fall, einer ganzen Storyline, die im Spiel so nicht existiert. Und das ist Episode 3. Für diejenigen, die es geguckt haben, die werden wissen, was es ist. Es gibt 2 Episoden, die im Prinzip einen Flashback machen, wo fast die ganze Episode was anderes ist als unsere Hauptstoryline. Lustigerweise waren das auch meine 2 Lieblingsepisoden. Muss ich mal wieder auf IMDb scheißen. Die auf IMDb auch am schlechtesten bewährt sind, weil warum wohl? Oh Gott. Das sind die 2 Episoden, wo queere Beziehungen im Fokus stehen. Das mal so dahingestellt. Aber das waren 2 richtig, richtig extrem starke Episoden. Und ja, ich werde nicht zu viel sagen, einfach um Spoiler zu vermeiden, aber in beiden geht's vordergründig um Beziehungen, also Liebesbeziehungen in einer Form und so die Wichtigkeit und die Bedeutung von so einer Beziehung in einer Extremsituation, wie der, in der sich diese Leute befinden, wo Leben und Tod tagtäglich das Hauptthema sind. Das war extrem, extrem stark. Und die anderen Episoden sind auch gut, aber die 2 sind, schon nochmal einfach auf einem anderen Level. Was ich auch sehr cool fand übrigens, das habe ich noch gar nicht gesagt, die Regieauswahl. Also ich fand es sehr cool, dass Ali Abbasi, der Holy Spider gemacht hatte und wie hieß die Regisseurin von Quo Vadis Aida? Jasmila Spanic, genau. Ja. zwei Regisseure, die anderen kannte ich noch nicht. Also Neil Druckmann, der Game Designer selber, hat auch eine gemacht, aber so die anderen kannte ich noch nicht. Aber mit den zweiten war ich halt sehr positiv überrascht, wo die in den Opening Credits jeweils aufgetaucht sind. Mhm. Weil ich halt, oh cool, da wurden interessante Independent oder Regisseure aus anderen Ländern einfach dazu geholt, um sich zu beweisen. So. Also das fand ich einfach cool. Also gerade von Quo Vadis Aida. Also ja gut, wobei, Quo Vadis Aida dreht sich auch um eine extreme Situation mit Leben und Tod und Trauer und ja. Okay, jetzt im Nachhinein, okay, ich kann die Verbindung sehen. Wo ich es angeguckt habe, war so, naja, also Zombie-Show, aber fairerweise, ich meine, Leute haben sich ja beschwert, dass wenig Zombies in dieser Show sind. Ich fand es eigentlich ganz erfolgreich, was das angeht, weil am Ende geht es nicht um die Zombies, sondern es geht um die Leute, wie sie in dieser Extremsituation zu leben haben. Und wenn die Zombies auftauchen, sind sie extrem gruselig. Also.
Ja, ich meine auch, wenn es zu großer Fokus auf die Zombies gewesen wäre, ich meine, das hatten wir ja schon die letzten 10 Jahre mit The Walking Dead.
Genau.
Ich glaube, das war auch bewusst differenziert, um nicht einfach nochmal so eine Show zu sein. Oder zumindest halt auch den Vergleich zu vermeiden, so gut es geht.
Genau, und es ist ja auch so, wenn du das machst, Zombie-Horror, dann musst du ja auch eine neue Art finden, das umzusetzen. Also ne, was hast du Neues dazu zu sagen? Was hast du Neues, wie kannst du das neu inszenieren, neu interessant machen? Und ich finde, wenn sie das machen, dann ist das sehr erfolgreich. Also ich finde, die sind im guten Umfang eingesetzt. Ich weiß, sie haben dann gesagt, in der zweiten Staffel wird es davon mehr geben. Fair enough. So, und jetzt muss ich volle Empfehlung, was diese Serie angeht. Extrem gut. Hab quasi nichts auszusetzen, weil es hat mich eigentlich gefesselt von vorne bis hinten. Und gerade halt auch, dass der Fokus eben nicht der Horror ist, sondern das menschliche Drama und das sehr heavy menschliche Drama darin. Also ne, da wird mit sehr, sehr schweren Emotionen gekämpft. Und da komme ich dann jetzt eben zu den Spielen, weil ich habe dann eben nach der Serie das Spiel noch durchgespielt, jetzt vor einer Woche oder zwei, und habe dann gedacht, naja, also ich meine, dann soll ich mir jetzt auch den zweiten Teil holen, ne? Also dann will ich ja eigentlich wissen, wie es weitergeht, weil das Ende ist das Ende der Serie und das Ende des ersten Spieles. Huhuhuhu. Hast du das gespielt eigentlich?
Ich habe es nicht gespielt, aber ich hatte einen Freund gehabt, der das als es relativ frisch raus war, habe ich ihm bei ihm zugeschaut immer.
Okay.
Aber ab und zu. Also ich weiß auch schon, ich habe das zweite auch nicht gespielt, aber ich kenne auch schon die Story vom zweiten Spiel.
Ah, okay.
Ich
glaub, gut.
Ja.
Also ja, weil ich kannte weder noch, also ich kannte nicht das Ende des ersten Spiels und der Serie und ich kannte nicht, worum es im zweiten Spiel geht. Ich habe so ein bisschen den dummen Twitter-Kontroverse beim zweiten Spiel mitgekriegt, damals, als es halt raus war. Aber genau, also ich habe dann das Spiel fertig gespielt, was ja einfach gleich endet wie die erste Staffel hier. Und dann habe ich das zweite Spiel angefangen und das suchte ich jetzt seit einigen Tagen. Und holy fuck, es ist so viel besser noch als das erste. Ja, wo das erste noch, weil ich meine, ne, was man jetzt dem ersten Spiel und der ersten Staffel hier auch vorwerfen kann, ist, dass es sich viel in Themen bewegt, die man so schon kennt. Ne? So dieses Lone Wolf and Cuppige, starker Mann muss kleines Kind, also in dem Fall halt eine 14-Jährige, aber halt Kind beschützen. Und so dieses Ersatzvater, Ersatzkind-Geschichte, ne? Irgendwie die Beziehung, die sich da langsam entwickelt. Und so, das kennt man schon. Das heißt nicht, dass es nicht extrem geil gemacht ist und nicht erzählt gehört wieder und so, aber das kennt man schon. Die emotionale Tiefe, mit der sich das zweite Spiel beschäftigt, ist so viel interessanter. Ich habe das angefangen und war, also ich wusste von einer Sache, die halt passiert, aber yo, also ich kann nicht warten, bis die das in Serienform umsetzen, weil ich meine, so eine Serie packt mich immer dann nochmal, oder filmische Umsetzung packt mich immer nochmal mehr als ein Spiel, einfach weil ich auf die realen Schauspieler und so weiter und einfach reale Inszenierung stehe. Wobei die Inszenierung vom zweiten Spiel auch deutlich besser ist als die vom ersten. Deutlich filmischer einfach. Aber das ist, also mehr sage ich nicht, die emotionalen Tiefen, in die das zweite Spiel reingeht. Und vor allem die Art und Weise, wie das zweite Spiel moralischen Absolutismus, den man im ersten schon noch so halb haben kann, wobei das erste auch schon so sich sehr damit beschäftigt, kein Charakter ist so wirklich gut und alle haben irgendwie ihr Päckchen zu tragen und bla. Das zweite Spiel geht ja nur darum, ausgelöst mit dem Ende des ersten Spiels und der ersten Staffel, was sind die Auswirkungen davon und was sind die moralischen Grauzonen in denen, oder gibt es überhaupt Moral? Was ist Moral in dieser Welt und so? Und also all das. Mehr will ich da auch gar nicht dazu sagen, weil es ist alles kryptisch und wir haben es noch nicht gesehen, wie es umgesetzt wird, aber ich freue mich gigantisch auf die zweite Staffel. Und die erste ist eine klare Empfehlung, falls das noch nicht rausgehört
hat. Nice.
Yo. Und damit würde ich sagen, spielen wir einen Trenner.
sind des Mordes angeklagt an ihrer 15 Monate alten Tochter Elise. Können Sie uns sagen, warum Sie Ihre Tochter töteten?
Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass der Prozess mir hilft, es zu verstehen.
Und du, Rama, kommst du voran mit deinem neuen Roman? Und könntest du Mama am Montag zur Physiotherapie begleiten?
Nein, ich kann nicht.
Du könntest dich schon mal ein wenig kümmern.
Ich habe so getan, als wäre ich nicht schwanger. Hab niemandem was gesagt. Ich hatte einfach Angst um Lily. Ich wollte sie beschützen.
Beschützen wovor?
Der Feindseligkeit.
Sie hielten die Existenz dieses Kindes vorsätzlich geheim.
Lesen Sie meine Gedanken.
Sie denkt sich das alles nur aus.
Ich konnte meinen Kopf nicht heben. Ich sah alles nur noch verschwommen. Hab Angst zu sein wie sie.
Und jetzt kommen wir zu einem Film, den nur ich gesehen habe. Der Joe hat es nicht geschafft, ihn zu sehen.
Noch leider nicht, aber der ist ganz oben auf meiner Liste.
Der ist ganz oben auf seiner Liste und war auch ganz oben auf meiner Liste. Deswegen ist es der einzige, den ich geschafft habe, letzte Woche zu sehen. Fablemans, über den wir später, den habe ich ja schon vor Ewigkeiten angeschaut, gefühlt.
Ja.
Aber ja, es geht um Saint Omer, der neue Film von Malice Diop und auch ihr erster Spielfilm. Das ist ja eine Dokumentarfilmemacherin.
Yes.
Und hat sich jetzt hier als Thema ihres ersten Spielfilms eine Geschichte ausgesucht, die so minimal autobiografisch ist, weil es geht um einen Gerichtsprozess, den sie selber miterlebt hat, weil sie interessiert an der Thematik war. Und zwar ging es um eine Frau in Frankreich, eine afrikanische Immigrantin, die beschuldigt wurde, ihr 15 Monate altes Kind umgebracht zu haben. Und sie hat dabei den Gerichtsprozess miterlebt. Und tatsächlich ist ähnlich, wie wir schon vor einigen Wochen über Argentina 1985 geredet haben, ist viel aus dem Gerichtssaal einfach buchstäblich aus dem Gerichtsverfahren einfach genommen und nur durch das Schauspiel dramatisiert, aber direkt aus den Aussagen der Angeklagten, der Anwälte und der Befragten. Hier die Rolle, die dann quasi der kleine autobiografische Teil übernimmt, ist eine Professorin/Novellistin, gespielt von Kaiji. Hier sind alles französische und afrikanische Namen, deswegen kann ich nur doppelt butchern. Aber ich werde versuchen, zumindest die beiden Hauptschauspielerinnen erwähnt zu haben. Die zwei Hauptschauspielerinnen sind Kajiye Kagame und Kuzlaji Malanda. Und neben ihnen haben wir noch einige Schauspieler mehr. Aber das sind unsere zwei quote-unquote Protagonistinnen. Aber ja, es geht um diesen Gerichtsprozess. Und diese Novellistin hat sich diesen Gerichtsprozess als zentrales Piece für ihr neues Buch ausgesucht. Mhm. Sie hat ein bestimmtes Thema, über das sie schreiben will. Und will irgendwie das mit einarbeiten als zentrales Stück für ihren roten Faden. Und sitzt halt im Gerichtssaal und schaut sich den Prozess an. Und im Prinzip, was wir halt lernen, also quasi so wie der Gerichtssaal anfängt, es ist so eine Art, man könnte es Courtroom-Drama nennen, aber das Drama ist sehr, sehr zurückgehalten. Also vielleicht könnt ihr euch erinnern, wie ich bei Argentina 1985 gesagt habe, ich finde schon, teilweise ging es ja schon ziemlich ins Melodrama und es hat mich so ein bisschen gestört. Und hier wird das tatsächlich überhaupt nicht gemacht. Es wird einfach nur rekreiert, was im Prinzip passiert ist. Und dann mit einer sehr starken Rede, die am Ende noch gehalten wird von ihrer Verteidigerin, von der Anwältin, die Lawrence Colley verteidigt, die Frau, die angeklagt ist. So, das ist jetzt erstmal das Setup vom Film. Was auch am Anfang schnell klar wird, ist, dass die Frau direkt zugibt, dass sie ihr Kind umgebracht hat oder zumindest im Meer liegen lassen hat, mit der Hoffnung, dass das Wehr es einfach wegträgt und es am Anfang direkt zugibt. Aber quasi, do you plead guilty, sagt, nein, I don't plead guilty, mit einigen Argumenten, die sie da hat. Hier, was diese zwei Frauen verbindet, ist nicht nur, dass sich die eine den Prozess anschaut, sondern dass wir auf der einen Seite eine junge Mutter haben, die so eine Gräueltat vollbracht hat, und auf der anderen Seite eine junge Frau haben, die gerade schwanger ist und Mutter wird in einer Kleinstadt in Frankreich. Das heißt, das sind die einzigen zwei schwarzen Personen, die wir sehen, in einem Meer von weißen Köpfen. wo wir halt direkt diese Parallelen ziehen können. Dieser Film ist großartig. Nice. Und dass das irgendwie der so ein erster Spielfilm ist, ich bin unglaublich beeindruckt. Vor allem mit der Inszenierung. Ich will eigentlich gar nicht viel drüber reden, weil es ist schon ziemlich powerful, so wie für die Entscheidungen, die getroffen werden. Ich habe ein Review gesehen, was es ein bisschen als... Wie hieß der Film, der vor kurzem vom Sight & Sound als Nummer 1 gewählt wurde?
Shan Dielman.
Genau, Shan Dielman. Viele verbinden es mit denen, weil der Film einfach so fokussiert ist auf die Charaktere, dass so jede Kleinigkeit einfach registriert wird vom Zuschauer. Ich glaube, ich habe noch keinen Film gesehen, wo ich so sehr aufs Atmen geachtet habe von den Charakteren. Wie sie atmen, wie sie sich anhören und wie sie währenddessen reagieren. Kleines Augenzucken, ein kleiner Blick. Mhm. Also es war krass. Und im Prinzip, was wir halt hier haben, ist ein Film, der sich zum einen oberflächlich halt mit dieser Gräueltat befasst, aber zum anderen natürlich geht es um eine afrikanische immigrantische Frau, die als sehr junge Frau oder als junges Mädchen nach Frankreich gekommen ist mit Hoffnungen und Träumen und halt dann aber als Fremde diesen Träumen nicht hinterhergehen konnte. Und es geht um ihre Isolation, ihre Einsamkeit, ihr Trauma, das sie halt verhandelt hat. Es wird eingegangen auf Frankreichs koloniale Geschichte. Also es wird sehr, wir nehmen zwei, drei Schritte zurück und schauen uns mit so ein bisschen mehr Weitsicht das ganze Thema an. Und im Prinzip, also was für mich der Film versucht, ist einfach zu zeigen, dass einem die Menschlichkeit nicht abgesprochen wird nach so einer Tat. Und vor allem in dem Kontrast von die Entfremdung von dieser Person von der Kultur oder halt auch die Distanzierung von der Kultur zu ihr. Das heißt, sofort ist es eine Frau, die nicht als Mensch, sondern als Monster bezeichnet wird, die so inszeniert wird, natürlich, und dieser Film ist subtil, die so inszeniert wird, dass man sie direkt als, ja, schwer zu sagen, ich will mich auch nicht mit den falschen Worten hier vergreifen, sie wird sofort als, wie man im Englischen sagen würde, als less than betrachtet. Sie ist kein vollwertiger Mensch, vor allem mit der Gräueltat, die sie betrachtet, aber auch in dem Kontext von, wir sind hier in einem weißen französischen Gerichtssystem, das sich eine afrikanische Frau vornimmt und sie halt auch hier auch Gericht geführt wird, auch basierend auf ziemlich rassistischen und vorurteilsvollen Annahmen gegenüber ihr. Ein Aspekt im Film ist, dass sie als Verteidigung von sich aus Zauberei nennt. Dass sie wurde verflucht. Und seitdem sie ihren Fuß in Frankreich gelegt hat, ist sie im Fluch hinterhergegangen. Das waren die schlimmsten Jahre ihres Lebens, direkt bevor ihre Tochter geboren wurde. Es wird auch darauf eingegangen, wie sehr sie ihre Tochter geliebt hat und wie sehr sich über sie um sie gekümmert hat, auch kurz bevor sie umgebracht hat. Und das führt dann alles zu einem Punkt, wo halt ein Professor, der ein vermeintlicher Experte über die afrikanische Kultur oder zumindest ein Mann, mit dem sie gesprochen hat, anfängt rum zu philosophieren über, dieses Barbarische aus ihrem Herkunftsland. Und so, zum einen soll das eine Verteidigung von ihr sein, natürlich, wir müssen ihre Kultur betrachten, aber zum anderen ist das so eine derart denigrierende und rassistische Weise, von oben herab über nicht-westliche Kultur zu reden. Es gibt so viele Sachen, auf die ich hier eingehen könnte, aber hier, das ist kein Plot Heavy Film. Wir haben drei Sequenzen, wo wir im Gerichtssaal sind, und zwischen diesen Sequenzen verfolgen wir die Novellistin und ihr Leben und ihre Beziehungen, und es ist halt zum einen, sie wird Mutter, sie hat ähnlich wie zur Angeklagten eine, sag ich mal, holprige Beziehung zu ihrer eigenen Mutter und weiß so nicht wirklich, wohin ihr Leben gehen wird, und ist halt auch ganz merklich die einzige nicht weiße Person, die hier jetzt mit dabei ist in diesem Gerichtssaal. Ja, ist ein Film, wo ich von vornherein schon wusste, wenn ich über den anfange zu reden, wäre ich ihm nicht gerecht, ihn so zu loben und zu erklären, wieso er mir so gefallen hat. Deswegen, glaube ich, werde ich es auch gar nicht mehr weiter versuchen, weil für mich ist es eine vollste Empfehlung. Es ist ein unglaublich starker Film und auch, ich finde, ein unglaublich wichtiger Film zum Anschauen. Ich war so überrascht von ihm. Ich ist auch so ein Film, in den ich ganz blind reingegangen bin, von dem ich nichts wusste. Ja, falls ihr es noch schafft, den im Kino anzuschauen, kann ich das euch nur vollstens empfehlen. Und falls ihr es nicht mehr schafft, dann wartet, bis er auf dem Streamingmarkt ist und schaut euch den an. Er ist es wert. Er ist es hundertprozentig wert. Und ich kann ihn nicht genug empfehlen.
Nice, sehr cool. Ich bin sehr gespannt. Er ist schon seit einer ganzen Weile auf meiner Watchliste.
Ja, ich bin gespannt, was deine Meinung sein wird. Ich glaube, du wirst ihn auch sehr mögen. Ich bin mir da ziemlich sicher.
Du, ich hab nur gehört Courtroom-Drama und die Empfehlungen von bestimmten Leuten, die halt so auf den Festivals die Filme sehr, sehr früh sehen, war er gleich auf meiner Watchliste. Also, klingt nach meinem Scheiß.
Ja, total. Und ja, damit sind wir wieder ein Trainer.
Wir haben eine Bruchlandung auf einem unerforschten Himmelskörper gemacht. Ich weiß nicht, wo wir sind. Ich habe eine Überlebende gefunden. Ein Kind. Die Atmosphäre ist atembar. Da draußen ist irgendwas Außerirdisches.
Und ich glaube, also ja, die Überleitung gibt's keine, weil wir kommen zu dem absoluten Gegenteil von einem kleineren, intimeren Drama hin zu Adam Driver mit Sci-Fi-Waffen, der gegen Dinosaurier kämpft.
Oh.
Bei 65. Unter der Regie von Scott Beck und Brian Woods, das sind die zwei Typen, die zum Beispiel A Quiet Place geschrieben hatten damals und da sehr viel Aufmerksamkeit gekriegt haben, aber die auch Regie bei dem Film Haunt zum Beispiel vor ein paar Jahren geführt hatten. Dieser hier ist geschrieben und unter der Regie von den beiden. Und es spielen mit Adam Driver und Ariana Greenblatt. Das sind so ziemlich die einzigen zwei. Gibt dann noch so zwei, drei Personen, die hier und da mal auftauchen. Aber das sind wirklich so die einzigen zwei, die 90% des Films ausmachen. Und es spielt vor 65 Millionen Jahren, als ein Raumschiff von einem anderen Planeten durch unser Sternensystem fliegt und crashlandet auf der Erde vor 65 Millionen Jahren. Und es überlebt nur Adam Driver und ein junges Mädchen. Und dann müssen die beiden irgendwie entkommen. Und es sind noch Dinosaurier natürlich auf der Erde. So, you know, Dino-Shit.
Alright.
Ja, super simple Prämisse. Wir haben ein weiteres erwachsener Mann und junges Mädchen reisen irgendwo und müssen Dinge tun nach The Last of Us. Das hier ist deutlich weniger erfolgreich, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich fand den Film ganz okay, sagen wir es mal so. Ich war sehr gespannt drauf, einfach weil ihr wisst, ich bin ein Sucker für dumme Monsterfilme und ich meine, irgendwas ein bisschen Sci-Fi-iges, Dinosaurier-Griss angehauchtes. Vom Trailer her war das schon sehr mein Ding. So, nachdem ich den Film gesehen habe, muss ich sagen, also das Beste am Film ist tatsächlich Ariana Greenblatt, die das junge Mädchen spielt, die quasi auch hier so die wacht auf und ist die einzige Überlebende. Also Adam Driver war der Pilot des Schiffs, des Raumschiffs, der quasi lauter Leute in Kryoschlaf transportiert hat und sie ist die Einzige, die aus dem Kryoschlaf überlebt hat. Das heißt, ihre Eltern waren dabei und die sind ums Leben gekommen und so. Und sie spricht eine andere Sprache als Adam Driver. Ich weiß jetzt nicht, welche Sprache sie genau im Film spricht oder ob das auch ich glaube nicht, dass es eine Fantasiesprache ist, aber sie spricht auf jeden Fall eine andere Sprache halt. Die beiden können sich nur mit Händen und Füßen verständigen und sie muss halt so mit ihrer Situation klarkommen. Sie müssen irgendwie zueinander finden, um zu überleben und so. Und sie ist tatsächlich die Standout-Performance hier, was heißen will, weil Adam Driver ist in dem Film und ist ein sehr guter Schauspieler. Er kriegt noch nicht so viele interessante Sachen zu tun wie sie. Sie fand ich tatsächlich gut und sie hat die zwei, drei Momente, die tatsächlich emotional berührend waren in dem ganzen Ding. Der Rest ist halt sehr stupid. Okay, wir müssen von A nach B kommen und zwischendrin sind immer mal wieder Dinosaurier. Deutlich zu wenig Dinosaurier für meinen Geschmack in diesem Film. Für einen Film, der so ein bisschen pulpy, B-Movie-esque daherkommt, hätte das deutlich mehr Pulp- und B-Movie-Spaß sein dürfen. Da hat er sich dann fast ein bisschen zu ernst genommen, fand ich dafür. Was dann halt so die Dinosaurier-Action ist ganz cool, aber, you know, ich würde mir wünschen, dass da ein bisschen mehr Spaß gehabt wird halt. Weil hier, das sind halt mehr so, ne, das ist ein ernster Film mit Monstern, die immer mal wieder auftauchen und die die beiden überwinden müssen, während sie ihre, während er mit, ah ja, übrigens, er hat auch eine Tochter, die er verloren hat. Es ist, die Last of Us-Parallelen sind extrem hoch. Naja, während er mit dem Tod von seiner eigenen Tochter klarkommen muss und dieses Mädchen da mit dem Tod ihrer Eltern und bla bla bla. Also der Film nimmt sich sehr ernst und ich glaube, er hätte sich ein bisschen weniger ernst nehmen dürfen, damit das noch mehr geklickt hätte für mich. Tatsächlich führt der Film so ab der Mitte des Films oder so, zu spätestens mit dem Übergang in den dritten Akt, eine Ticking Clock ein. Also ein Element, was halt bedeutet, oh, wir müssen uns beeilen oder, ne, das nennt man ein Ticking Clock Element, wenn eine Uhr runterläuft, bis irgendwas passiert, was die, was bedeutet, dass die Charaktere gescheitert werden. Das Ticking Clock Element, das dieser Film einführt, ist lustig as fuck.
Okay.
Auf ne, also da kommt der B-Movie wieder rein, den ich extrem gefeiert habe. Das Ticking Clock Element ist fucking geil. Ich kann es dir ja off mic kurz sagen.
Okay. Oh, nice.
Ja, also, yeah, wie du gerade gehört hast, das ist eine geile Idee einfach. Und daraus machen sie viel. Das ist auch cool. Ne? Das endet entsprechend gut. Das fand ich wieder sehr, sehr cool. Ich hätte mir gewünscht, dass der Film bis dahin mehr solche kreative, einfach lustig coole Elemente hatte. Und bis dahin war es halt mehr so ein Drama zwischen zwei Leuten. Also ein Drama, das man schon oft gesehen hat und oft besser gesehen hat zwischen halt Ersatzvater, Ersatztochter und gelegentlichen Monstern. Und halt, weil, ne, ich meine, also Last of Us ist halt auch gerade rausgekommen, ist halt die deutlich bessere Variante davon. Es ist ganz gut und für das Ticking-Clock-Element lohnt sich das schon. Ich weiß jetzt nicht, ob man den im Kino gesehen haben muss, auch wenn er tatsächlich halt einfach großes Spektakel liefert. Die Dinosaurier schauen einigermaßen gut aus. Also, ja, kann man schon im Kino sehen, aber wäre jetzt nicht, wofür ich jetzt sagen müsste, muss man unbedingt ein Kinoticket dafür gekauft haben. Also der macht sich, glaube ich, auch, das ist mir auch so ein klingiges Blöd, Wegwerf-Samstagnachmittag-Film. Nicht, dass irgendein Film zum Wegwerfen ist, aber ne, den hat man 3 Wochen später schon wieder vergessen.
Alright.
Aber das Ticking-Clock-Element ist tatsächlich genial. Und damit würde ich sagen, ein weiterer Trenner.
A lot has changed in the last few years. The wizard gave me superpowers. Shazam! And then everybody got superpowers. Started from the bottom, now we're here. All right, here's the situation. Started from the bottom, now the whole team here. The Daughters of Atlas are coming to hunt us.
Children stole the power of the gods. Shazam! You ripped it from our father's core.
Okay, I feel like maybe I should be writing all this down.
Give us the powers, child.
Your world will not survive this.
You want these powers? Come get them!
Und hin zu einem weiteren mittelmäßigen Film, Shazam 2, Fury of the Gods. Ja, letzte Woche hatten wir so eine Review-Episode, wo nahezu alles einfach großartig war. Diese Review-Episode, kann ich jetzt schon mal sagen, ist einfach, habe ich ganz, ganz schön viel Mittelmäßiges gesehen. Shazam 2, Fury of the Gods, ist wieder unter der Regie von David F. Sandberg, ein Regisseur, den ich extrem feiere, vor allem auch für seinen YouTube-Channel. Nur zu empfehlen, Pony Smasher heißt er. Er hat auf YouTube angefangen mit Kurzfilmen. Der hat den ersten Shazam gemacht. Lights Out war sein erster Film. Und Annabelle Creation hat er auch noch gemacht. Das heißt, es ist jetzt sein vierter. Und es ist, wer den ersten Shazam gesehen hat, da ging es um Billy Batson, ein Typ, der im Foster System, wie sagt man da auf Deutsch, also Foster Parents sind Pflegeeltern.
Ah ja,
Ja, whatever, wie auch immer das System in Deutschland genannt wird. Warum Sprache? Genau, der halt bei Pflegeeltern, also in eine Pflegefamilie kommt am Anfang des Films, weil er also vorerst von seiner Mutter halt verlassen wurde sozusagen. Der also so ein bisschen ein Outsider ist, mit seiner Pflegefamilie klarkommen muss und der dann von einem Magier, von einem Wizard, Superkräfte verleiht bekommt, die Kräfte der Götter sozusagen, ne, irgendwie, ja, kann fliegen und ist stark und ist schnell und bla bla bla. Und dann, ja, halt einen Bösewicht besiegen muss und am Ende des Films kriegen seine ganzen Pflegegeschwister alle auch Superkräfte, gibt er denen allen auch Superkräfte. Ne? Das heißt, wir beenden den ersten Film mit lauter coolen Kindern, die alle unterschiedliche Superhelden werden und Superkräfte kriegen. Den ersten Shazam fand ich richtig, richtig gut. Das ist ein sehr unterhaltsamer Superheldenfilm, der so ein bisschen dieses, ganz stark diese Wish-Fulfillment-Fantasy für Kinder in einem Superheldenfilm bedient. So dieses, warum jetzt in meiner Kindheit so Spider-Man und die X-Men so groß waren, weil man sich die ganze Zeit vorgestellt hat, wow, wie geil wäre das, wenn ich das nur machen könnte. So, ne? Und diesen Ansatz bedient der erste Film sehr stark und er ist vor allem auch deswegen gut, weil die emotionale Grundlage von diesem, okay, ich sehne mich nach einer Familie und nach meiner echten Familie und wir wissen, wer meine echte Familie ist und realisiere vielleicht gar nicht, dass ich da jetzt hier eine Ersatzfamilie vielleicht gefunden habe oder finden könnte, die viel mehr wert ist als die Blutsverwandtschaft sozusagen. Die emotionale Grundlage im ersten Film ist auch sehr stark. Also deswegen, der erste hat mir ziemlich viel Spaß gemacht. Und der zweite ist einfach nur ein Standard Superheldenfilm wie 50.000 andere, die in den letzten 10 Jahren rausgekommen sind.
Well.
Leider. Ja, es spielen wieder mit Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Adam Brody, ja genau, Grace Carolyn Curry, Helen Mirren, Lucy Liu, Rachel Zegler und viele, viele mehr. In diesem Fall haben wir unsere ganzen Superheldenkinder, die jetzt am Anfang des Films schon seit einer Weile ihre Superkräfte haben. Sie sind inzwischen so ein Team, die halt die Stadt beschützen und trotzdem halt noch Kinder sind. Und das war ja auch irgendwie der Spaß am ersten Film, das habe ich gerade noch gar nicht erwähnt, wenn die das Wort Shazam sagen, dann verwandeln sie sich in ihre Superheldenform. Das bedeutet für die ganzen Kinder, dass sie erwachsen werden, also in den Körper eines Erwachsenen kommen. Also das ist auch noch der Spaß am ersten Film, dass dieser Junge, der sich so vernachlässigt fühlt und so weiter, plötzlich in den Körper eines erwachsenen Superhelden kommt und dann damit rumspielt und so. Also diese Urschulfilmen-Fantasie von einem Kind, oh, was ist, wenn ich groß und stark wäre? Und tatsächlich am Ende des ersten Films, was da so cool war, war, dass die ganzen anderen Kinder halt das auch bekommen und die Schauspieler, die Erwachsenen-Versionen spielen, die Superhelden-Versionen, da sehr gut damit gespielt haben, so mit diesem immer noch Kind-Sein. Shazam selber als Typ war sehr gut, Zachary Levi darin immer noch, dass man merkt, okay, das ist ein, was weiß ich, 13-jähriger Junge, 12-jähriger Junge, der da in diesem Körper eines erwachsenen Mannes steckt. Und da muss ich auch sagen, fuck, wie heißt sie denn jetzt? Ja, genau, hier Megan Good, die Superhelden-Version von dem jüngsten Kind der Familie spielt, von Darla, die eine, was weiß ich, 10-jähriges Mädchen ist oder so. Die ist extrem gut darin, in ihrer erwachsenen Version, in beiden Filmen tatsächlich, immer noch sehr kindlich und so zu sein. Ja, das nur mal so am Rande, sie ist ein Highlight. Diese Elemente funktionieren im zweiten Film immer noch ganz gut, wenn auch sie leider sehr in den Hintergrund geraten. Und das vor allem deswegen, weil im zweiten Film kaum die tatsächlichen Kindercharaktere auftauchen, sondern die meistens in ihrer Superheldenform sind. Also Asher Angel, der Billy Batson spielt, den eigentlichen Hauptcharakter dieses Films, also die Kinderversion von Shazam, ist ein Cameo-Auftritt in diesem Film. Der hat vielleicht 3 Szenen und sonst sind wir die ganze Zeit in der Superheldenform in Zachary Levi. Und der verliert sich leider sehr nachdem die emotionale Arc des ersten Films abgeschlossen ist und der Versuch der emotionale Arc in diesem Film ist, dass er halt so Angst hat, jetzt seine liebgewonnene, neu gefundene Familie wieder zu verlieren, ne? Dass die ihn verlassen, weil er jetzt dann bald 18 wird, ne? Bald aus dem System halt rausfliegt, in die Erwachsenenwelt muss, dass er Angst hat, die zu verlieren. Und das funktioniert irgendwo, ist aber halt leider abgehandelt in so super, super, super Soap, also ja, so ein bisschen kitschigen, soapigen amerikanischen Filmklischees halt. Und sonst verliert sich Zachary Levi halt total in, ja, keine Ahnung, flachem Marvel-Humor, so blöd gesagt, ne? Indem er immer wieder einer der Trailer, das ist nicht im Film tatsächlich, glücklicherweise, aber der Rest des Humors ist so, ne, da schmeißt er irgendwie ein Auto auf einen Drachen und dann sagt er so, ich habe gerade ein Auto auf einen Drachen geworfen, ne? Mein Leben ist es nicht geil. So dieser Humor, so dieses oh, I just did that.
Oh Gott.
Was ja inzwischen eigentlich so ein richtiges Meme geworden ist, so für Superheldenfilm-Humor, so wo die ganze Zeit einfach so Meta kommentiert wird, wie verrückt das alles ist, was wir hier machen. Der Film ist halt einfach voll davon. Und was dem halt fehlt, ist diese emotionale Grundlage, die nicht mehr besonders stark ist. Und dann bleibt halt nur Plot. Und der Film ist zu 99% einfach nur Plotarbeit abarbeiten. Da geht es in dem Fall um ein Dreiergespann aus Villains. 2 davon eben gespielt von Helen Mirren und Lucy Liu. Die 3. ist ein Reveal, die spoilere ich jetzt mal nicht. Die Göttinnen spielen im Prinzip. Alte griechische Göttinnen, deren Macht bisher verbannt war von der Erde durch diesen Magier, der Shazam auch seine Kräfte gekriegt hat, aber durch etwas, was Shazam im ersten Film gemacht hat, ist diese Barriere gebrochen und die beiden können zurück auf die Erde kommen, ein Relikt, ein altes Artefakt zurückholen, um ihre alten Kräfte wieder zurückzuholen und dann wollen sie natürlich die Erde übernehmen, bla 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 bla. Darauf läuft es am Ende hinaus. Und ich meine, so sehr mich das auch in der Theorie kickt, Helen Mirren und Lucy Liu als die Hauptantagonistinnen eines Films zu haben, was halt geiles Casting ist, desto enttäuschender fand ich es, was der Film sich entschließt, mit ihnen zu machen, weil sie kriegen nichts wirklich zu tun, außer die klassischen Klischee-Villain-Lines und hier und da mal eine nette Interaktion irgendwie zwischen den Protagonisten und Antagonisten hier dieses Films. Aber da ist nichts dabei, um die schiere Schauspielpower von Helen Mirren und Lucy Liu wirklich zu nutzen. Und das ist fast schon ein Verbrechen, finde ich. Weil ich meine, wenn man Helen Mirren sieht, die macht ja gerade ganz viel so Sachen, wo sie einfach nur Spaß dran hat. Ich meine, die ist in den Fast and Furious Filmen. Und in den Fast and Furious Filmen, so ungeil ich die Filme tatsächlich ja finde meistens, aber sie ist da gut drin. Weil in den Filmen wird halt total damit gespielt, dass es absurd ist, dass Helen Mirren in diesem dummen Franchise ist. Und sie hat offensichtlich einfach sehr viel Spaß daran, dumme Scheiße zu machen. Und dieser Film hätte da total auch drunter fallen können und das ist leider sehr verschenkt. Selbst wenn dann Lucy Liu am Ende einen riesigen Drachen reitet. Und das hat halt gar nicht den übertriebenen Camp-Faktor, den das haben könnte. Oder auch Wow-Faktor, den das haben könnte. Das ist halt alles einfach so, naja, am Ende des Films kommen Kreaturen vor, ein riesiger Drache, whatever. Und der Film nimmt sich nie Zeit, mal zu sagen, boah, ist das nicht krass? Nee, es ist halt einfach alles okay, mit dem Witz abgetan. Und dann machen wir die klassischen Superhelden-Klischees, ne? Armee aus CGI und unser Superheld kämpft gegen die Antagonisten und das war's. Also es ist über 2 Stunden lang und es ist reines Plot-Abarbeiten ohne eine starke emotionale Grundlage, weil die ist im Vergleich zum ersten Film sehr schwach und dann ist halt alles, was der Film hat, flachen Humor und hier und da mal ganz nett aussehende Monster, aber das trägt den Film nicht. Und wie gesagt, hier und da sind dann die anderen Charaktere in ihren Erwachsenen, also die Erwachsenen spielen, aber die in sich ja eigentlich Kinder sind, die machen das immer noch sehr gut. Ich glaube auch, dass das jetzt im Vergleich zu den anderen Superheldenfilmen, die in dieses super flache, ne, es ist jetzt kein Black Adam, es ist nicht so ein absolutes Desaster wie der Film. Und ich glaube, wenn man den hier mit Kindern anschaut, ist das nochmal was anderes, weil diese Wishful-Filmen-Fantasy da natürlich noch drin ist. Aber ich würde das jetzt nicht empfehlen, den überhaupt anzuschauen oder im Kino anzuschauen. Also ja, der würde jetzt nicht auf meiner Worst-Liste des Jahres landen, das glaube ich nicht. Da müsste das ja ziemlich gut sein. Na, da müssten wenig andere schlechte Filme rauskommen. Aber umgehauen hat er mich jetzt nicht.
Yay, Superhero-Movies.
Ich bin schon sehr müde von ihnen. Und die letzten paar, also ich weiß nicht, was der letzte richtig gute Superheldenfilm war, ehrlich gesagt.
Warst du kein Fan von dem zweiten Black Panther?
Nee.
Auch nicht.
Nee, ein bisschen besser als der, aber nicht viel.
Okay.
Der zweite Black Panther, nur um ein bisschen kurz zu wiederholen, was ich damals gesagt hatte, die emotionale Ebene war extrem stark und dann war da ganz viel halt noch 75% Superhelden-Bullshit, dem mich nicht die Bohne interessiert hat außenrum.
Ja.
Die emotionale Grundlage mit Chadwick Bosemans und halt dann T'Challas Ableben war extrem gut und wann immer sich damit beschäftigt hat, war es ein extrem spannendes, packendes Drama und dann waren da halt noch, wie gesagt, 75% anderer Superheldenfilm außenrum, der mich nicht die Bohnen interessiert hat. Also,
joa.
Also den würde ich auch nicht, also ich weiß ehrlich nicht, wann der letzte war, den ich richtig gut fand. Ist eine Weile her.
Ach, zumindest wird der nächste der Guardians of the Galaxy Volume 3 sein vielleicht. Ich weiß nicht, wie du zu den Guardians-Filmen stehst.
Liebe den ersten, zweiter ist auch.
Okay. Vielleicht kommt doch keiner mehr.
Keine Ahnung, Mann. Ich bin sehr gespannt auf die Marvels tatsächlich.
Ah, okay.
Also die Captain Marvel, Miss Marvel und wie auch immer die dritte heißt. Einfach, weil ich die Regisseurin sehr interessant finde. Und die Schauspielerin.
Ja, ja, ja.
Also die Regisseurin ist Nia DaCosta, die das Candyman-Reboot gemacht hatte.
Ah, okay. Ja,
und die finde ich schon sehr interessant.
Interesting, interesting.
Ja. Ja. Das ist der Stand der Dinge.
Sache. Wie viele gute Western kamen jedes Jahr raus in den 60ern? Vielleicht auch nur eine Handvoll. Ja. Und der Rest war halt, ja, whatever.
Garantiert. Und ich schaue mir lieber einen mittelmäßigen Western an, als einen mittelmäßigen Superheldenfilm. Aber die haben dann meistens zumindest noch Camp-Faktor, hoffentlich.
Ja,
habe
ja.
Ein paar auf DVD zu Hause rumstehen, die ich mal in so irgendwelchen Secondhand-DVD-Läden oder so gefunden habe. Einfach, weil ich es geil finde, sowas immer mal anzuschauen. Aber wer weiß, vielleicht ist 2 Generationen später der B-Grade-Superheldenfilm für Leute sowas. So. Wir spielen Trainer und reden über einen sehr viel besseren Film.
Was für einen Film wollen wir machen? Du lehnst ab, was er macht, das Spielerische und Fantasievolle. Ein bisschen Zuspruch würde dir gut stehen.
Konzertpianistin hätte sie werden müssen. Ihr Herz und deins, die schlagen gleich. Etwas zu lieben reicht nicht. Man muss sich auch darum kümmern. Das ist viel wichtiger als dein Hobby.
Hörst du bitte auf, es Hobby zu nennen?
Mom hat einen Affen mitgebracht.
Wozu brauchen wir einen Affen?
Weil ich mal wieder lachen will.
Du musst permanent im Mittelpunkt stehen.
Hör auf, sie so anzuschreien! Ich erfahre von dir nichts als Verachtung! Ich bin deine Mutter!
Familie, Kunst, das reißt dich in zwei.
Wenn du aufhörst, Filme zu drehen, bricht deine Mutter das Herz.
Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll.
Du musst immer tun, was dein Herz dir sagt. Welche Stelle hat dir am besten gefallen?
So, damit kommen wir zu The Fablemans, der autobiografische Film von unserem Liebling Steven Spielberg oder jetzt wieder Liebling Steven Spielberg. Ja, den haben wir schon beide vor einer Weile gesehen, weil wir ihn noch vor den Oscars anschauen wollten.
Yes.
Und hier geht es um seine, ja, Kindheit / Jugend, so späte Teenagerzeit, wo er mit der, ich weiß nicht, wie viel ich hier verraten will. Ich weiß ja, wie der Review ist, weil es schon so lange her, seit ich den geschrieben habe. Ich wollte schon gerade den ganzen Plot auserzählen. Es geht halt um seine Kindheit, seine Liebe zum Film und wie er klarkommt mit den Spannungen in der Beziehung zwischen seinen Eltern.
Ja, so viel würde ich sagen, ja. Die Eheprobleme seiner Eltern. Ich meine, ist ja bekannt, dass er immer wieder in seinen Filmen die Scheidung seiner Eltern verarbeitet, also darauf wird es in irgendeiner Weise rauslaufen, aber...
Genau, es geht halt darum, es geht eigentlich ziemlich direkt, wir sind mittendrin in, wie es ihn beeinflusst hat.
Ja.
Und in welche Richtung es ihn quasi dann gezogen hat. Und natürlich wissen wir, in welche Richtung es ihn gezogen hat. Es ist natürlich Steven Spielberg, wir wissen, was aus ihm geworden ist. Und ja, das ist die Kurzfassung vom Film. Wir haben einen Hammercast, einen erwarteten Gabriel LaBelle als Sammy Fableman oder Spielberg Fableman natürlich, die Anspielung darauf, dass das natürlich eine jüdische Familie ist. Michelle Williams und Paul Dano als seine Eltern. Seth Rogen als der beste Freund von seinem Vater, Paul Dano. Judd Hirsch als ein Großonkel von irgendwo, der so mitten in sein Leben Platz für eine Viertelstunde und dann wieder weg ist. Viertelstunde im Film und halt eine Nacht in seinem wirklichen Leben wahrscheinlich. Also diese eine Nacht.
Yeah.
Wir haben Jeannie Berlin, Julia Butters, Keely Carsten, Sam Rechner, Chloe East, Isabel Cosman, David Lynch in einer kleinen feinen Rolle, die er hat und viele, viele, viele mehr. Und ja, es ist einer von diesen Filmen von, wie schön ist es denn, Filme zu machen.
Ja.
Und ich gebe jetzt erstmal an den Joe ab und dann werde ich euch auch erzählen, wie ich den Film fand. Joe, wie fandest du den Film?
Ja, ziemlich gut. Ich habe den jetzt, also es ist bei mir schon, ich habe den um Weihnachten rum gesehen. Also es ist schon eine ganze Weile her, das sollte man vielleicht im Hinterkopf behalten, aber ich habe den jetzt nicht nochmal angeschaut dafür. Aber ich fand den ziemlich gut. Ich meine, ich bin ja nicht so down on Spielbergs letzte paar Filme. Also es gibt ja Leute, die sagen, das sind so eine Down. Also ich meine, BFG fand ich jetzt vielleicht nicht so geil. Ja, und hier Ready Player One fand ich auch nicht so geil. Aber hier The Post fand ich großartig, West Side Story fand ich großartig. Ich finde viel von dem, was er in letzter Zeit gemacht hat, super. Und der hier fällt da durchaus auch drunter. Ich meine, es ist interessant, einen Film über einen bekannten Filmemacher generell zu sehen. Ich finde es ein bisschen weird, dass er einen Film über seine eigene Kindheit gemacht hat. Das konnte ich jetzt nicht so ganz abschütteln über den gesamten Film. Aber ich finde, er findet eine einigermaßen gute Balance so zwischen, okay, wie geil ist Film und wie sehr war ich einfach auserwählt, um Filmemacher zu werden. So. und tatsächlicher emotionaler Tiefe. Weil immer wenn der Film sich ernsthaft damit auseinandersetzt, wie es ihm als Charakter geht mit den Eheproblemen seiner Eltern, wie er sich vielleicht selber auch verantwortlich fühlt, da irgendwie was dazu beigetragen zu haben oder wie damit drin zu stecken. Und dass er halt nicht anders kann, als sich irgendwie in Kunst zu flüchten oder ne, da in irgendeiner Weise das auch damit zu verarbeiten und da ja was zu finden, wo er das auch rauslassen kann, ne, oder davon, also was ihm dabei hilft. Immer dann war der Film, fand ich, richtig stark. Das Ende ist fucking großartig, das schon mal vorweg, ohne irgendwas darüber zu spoilern, aber das Ende ist ein großer Lacher. Und ich fand vor allem einen guten Teil des Casts sehr gut. Also Gabriel LaBelle als der junge Spielberg / Sammy Fableman ist extrem gut. Ich war sehr positiv überrascht von Seth Rogen. Also ich mag Seth Rogen als Schauspieler total gerne, aber immer wieder, wenn er was Dramatisches macht, bin ich so, oh shit, ja genau, das kann er ja auch. Ja. Ich war nicht so begeistert von Michelle Williams' Performance tatsächlich. Ich fand sie ein bisschen arg artifiziell. Ich weiß, sie waren für einen Oscar nominiert und viele Leute waren sehr begeistert von ihr. Ich konnte jetzt nicht mal genau den Finger drauflegen, was mich bei ihr genau gestört hat, aber ich fand es ein bisschen generell so, manchmal auch Paul Dano, die Beziehung zwischen den beiden, manchmal war es mir ein bisschen drüber, ein bisschen artifiziell, das Ganze hat mir so die ehrliche Emotionalität manchmal gefehlt, aber vielleicht war das auch irgendwie die Verfassung, in der ich es geguckt habe. Das war so ein bisschen, was den Film für mich zurückgehalten hat. Ansonsten fand ich ihn sehr schön inszeniert. Und klar, es ist einer von vielen Filmen darüber, wie geil Filme und Filme machen ist, die in letzter Zeit rausgekommen sind und noch zum Teil in Deutschland auch erst jetzt noch rauskommen werden. Empire of Light kommt ja erst noch. Aber es ist schon einer der besseren. Vielleicht der beste dieser ganzen Reihe. Also Babylon fand ich noch ein bisschen schlechter als den. Empire of Light ist definitiv schlechter als der. Also vielleicht der beste der ganzen. Ist ein Film, nicht das geilste Filme, die in letzter Zeit rausgekommen sind. Wie ging es denn dir damit?
Ich war überraschend begeistert von dem Film. Und ich muss auch sagen, ich bin jetzt kein, es ist nicht, dass ich ein Hater bin von seiner more recent Filmografie, also die 2010er seine Filme oder so, sogar ein großer Teil von seinen 2000er Filmen. Ich muss sagen, ich habe viel von den letzten 20 Jahren von Spielberg, habe ich einfach nicht gesehen.
Ah, okay.
Also das kann ich mit weniger als einer Hand aufzählen. Es sind Krieg der Welten, der vierte Indiana Jones und dann einmal habe ich random Bridge of Spice gesehen, weil ich da schon im Kino gearbeitet habe und den mir kostenlos anschauen konnte. Und ich habe West Side Story gesehen und den fand ich ziemlich gut. Aber ja, die anderen drei, Krieg der Welten habe ich nur vage Erinnerung, das ist so ein Kindheitsfilm, den habe ich ziemlich oft als Jugendlicher angeschaut, aber kann mich nicht wirklich dran erinnern. Bridge of Spice war so meh, auch als ich ihn gesehen hatte vor 7, 8 Jahren. Und halt, naja, der vierte Indiana Jones ist ja bekanntlich nicht sein stärkster Film.
Das nicht, nein. Ich finde ihn besser als die meisten, aber er ist nicht sein stärkster.
Ja, ich kann mich auch kaum. Ich habe den auch ziemlich oft wieder, auch so einen Film, den ich als Jugendlicher sehr oft gesehen habe. Yeah. Also, es ist halt Indiana Jones. Also, ein schlechter Indiana Jones ist trotzdem nicht, ist kein schlechtes Star Wars. Ist
unterhaltungswert dabei, ja, auf jeden Fall, ja.
Aber ja, tatsächlich so, den restlichen The Post habe ich nicht gesehen. Der BFG super. Hatte ich irgendwie kein Interesse. Ready Player One habe ich aktiv vermieden. Lincoln habe ich einfach, kam ich einfach bisher noch nie dazu,
mir den anzuschauen. Auch noch,
ja. Munich auch nicht. Also, viele habe ich einfach nicht gesehen. Deswegen kam für mich irgendwie The Fablemans so aus dem Nichts. Auch wenn West Side Story eigentlich jetzt, den hatte ich irgendwie verdrängt, ich weiß nicht. Und vielleicht den verbinde ich so sehr mit dem Original, weil ich die eigentlich, glaube ich, fast am selben Tag angeschaut habe. Mhm. Und ich erinnere, und ich glaube, ich mag das Original etwas mehr. Deswegen habe ich jetzt gar nicht an das Remake so gedacht. Aber ja, Fablemans kam für mich irgendwie aus dem Nichts. Ich fand den Film super, hat mich so einfach gepackt. Mit auf eine Weise, also auch emotional, die ich nicht erwartet habe. Und auch diese Leichtigkeit, mit der er irgendwie so sehr, sehr dynamisch Szenen inszeniert, wo ich gemerkt habe, das habe ich lange nicht mehr so gesehen. So mit diesem Flair, was er halt einfach hat. So diese kleinen Sachen. Also auch vor allem, wo er seinen zweiten Kriegsfilm oder seinen Kriegsfilm halt inszeniert und wie er die Explosionen hinkriegt und wie er versucht als Junge so eine Performance rauszuholen aus einem Jungen, der einfach kein Schauspieler ist.
Und es tut.
Und es ist so, ja, es hat, für mich hat das sehr viel Spaß gemacht. Also die Aspekte haben mir so viel Spaß gemacht. Judd Hirsch, die ganze Minisequenz als so, ich bin Ghost of the Christmas Future, wenn du dich für Kunst interessierst.
Ja, genau. So. Ich bin 5 Minuten in diesem Film, um dich zu inspirieren und jeden Oscar-Voter zu inspirieren, mir eine Oscar-Nominierung zu geben.
Ja, genau. Und ja, ich muss tatsächlich sagen, ich war sehr drinnen, auch mit den Eltern und deren Beziehung. Ich kann so ein bisschen sehen, deine Problematik mit den so ein bisschen artifiziellen, kann ich nachvollziehen, war bei mir nicht der Fall. Ich war tatsächlich einfach so, okay, Magic of Movies, I'm in it, baby. You have me convinced, Mr. Spielberg.
Vielleicht war das auch mein zynisches, oh Gott, hör auf mir zu sagen, wie geil Filme sind, ich weiß es.
Ja, ich habe schon genug Filme angeschaut, die das sagen.
Ich stimme ja zu, aber du musst es mir nicht zuckersüß erzählen.
Und ja, ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, dass ich den einfach noch nicht gesehen habe, Babylon und Empire of Light. Und auch, dass der letzte Film, wo es übers, über diese Thematik geht, ist, glaube ich, für mich aktiv so Cinema Paradiso. Ich
habe ist der Urvater.
Ist halt auch schon eine Weile her, seit ich den gesehen habe. Deswegen ist es so, ich bin offen für das Konzept. Und ich habe das vollstens empfangen und das Ende war klasse und ich fand die Performances alle sehr stark. Also, aber auch allen voran Gary LaBelle. Also, der hat den Film sehr gut getragen.
Definitiv.
Und ja, ich muss auch dir zustimmen. Ich mag Seth Rogen sehr gerne als Schauspieler und bin sehr froh, ihn. Ich bin generell froh, die großen Comedy-Schauspieler einfach in mehr Dramen zu sehen. Ob das jetzt.
Meistens gut, ne?
Ja, ist überraschend. Also es ist überraschend wenig Fehltritte, an die ich mich so erinnere.
Ja.
In Dramen, in historischen Dramen, in Horrorfilmen. Wir haben ja über Barbarian geredet mit Justin Long. Einfach, ich weiß nicht, was das ist, aber Komiker, die können Drama. Die können das einfach.
Ja,
Comedy
und, sagt man ja, Comedy und Tragedy sind zwei Seiten derselben Medaille. So, ne?
Ja,
ist ja. Meistens kommt Comedy ja aus Traurigkeit oder Tragödie in irgendeiner Form. Also ich glaube, das ist nicht so weit voneinander entfernt.
Das stimmt.
Und gerade bei Horror, ein guter Scare ist eigentlich aufgebaut wie ein guter Witz. Also ne, das ist auch Aufbau und Pointe und so weiter. Deswegen.
Ah ja. Absolut. Das
ist auch vergleichbar.
Absolut, da hast du vollkommen recht. Aber wie gesagt, ich hab mir den angeschaut mit der Erwartung, das ist einfach wieder fucking Spielberg, whatever. und ich muss sagen, ich habe nicht realisiert, wie wenig von seinen Filmen in den letzten 20 Jahren ich überhaupt gesehen habe. Ich hatte so das Gefühl, es ist halt Spielberg, ja, ich kenne das. Vieles fühlt sich so fast schon nostalgisch an, weil ich tatsächlich wahrscheinlich, weil ich seine Filme so lange nicht mehr gesehen habe.
Deswegen war ich so überrascht, weil für mich war das so vom Feeling her, war das für mich genauso wie Belfast damals. Also ne, ich mochte ja beide und das Feeling war sehr ähnlich. Und ich habe mir beim Anschauen von Fablemans gedacht, Ted wird den nicht so geil finden, glaube ich. Und dann habe ich seine Bewertung gesehen und der fand ihn besser als ich. Was ist denn da passiert?
Ja,
war sehr überrascht.
Da sieht man, wie es vielleicht auch einfach nur davon abhängen kann, wie man sich gerade fühlt.
Klar,
vielleicht war ich einfach gar nicht empfänglich für Belfast. Vielleicht beim zweiten Mal anschauen würde ich ihn besser finden. Wer weiß.
Who knows?
Aber hier auf jeden Fall, hier war es einfach das Richtige zum richtigen Moment und ich hatte eine mega gute Zeit und ich fand ihn einen klasse Film. Ich habe gelacht, ich habe geweint, ich war emotional drin, ich war gepackt. Ich fand ihn extrem schön. Er ist einfach ein klasse Filmemacher.
Ja.
Und deswegen hatte ich auch gedacht, dass er den Best Director bekommt für diesen Film, weil ich dachte, aber nee, hat er nicht bekommen.
Hotdogfinger und Buttplugs. Unschlagbar.
Ja, funny Fact, ich habe erst jetzt vor 2 Tagen mir Everything Everywhere All at Once nochmal angeschaut und tatsächlich fand ich ihn nicht mehr so gut, wie ich ihn beim ersten Mal anschauen fand.
Ich meine, es ist definitiv einer, der beim ersten Mal
beim ersten Mal hat er mich umgehauen, beim zweiten Mal war ich jetzt so ziemlich underwhelmed. Also, ich fand ihn auch, es ist ein sehr guter Film. Aber es hat bei weitem nichts hat so gehittet, wie beim ersten Mal anschauen.
Macht Sinn.
Was ich schade fand. Aber ja, anyway. Ja, der Film hier ist klasse. Ich finde ihn super. Ja, schaut euch den an.
Ja.
Ich glaube, der wird im Kino. Ich habe ihn mir daheim angeschaut. Ich glaube, im Kino wird da noch einiges eindrucksvoller sein.
Ja, ich habe ihn auch daheim gesehen. Ich glaube, es war jetzt nicht so wie Tar, wo ich den noch extra im Kino angeschaut habe, wo er dann rauskam, einfach weil der hier hat mich jetzt nicht so begeistert wie Tar damals, aber er ist sehr gut. Auch von mir eine Empfehlung, nicht ganz so eine hohe wie bei dir, aber jetzt auch nicht so viel weniger, glaube ich. Einfach nur Abzüge für manchmal das gefühlt artifizielle Melodrama der Elternbeziehung und das Generelle sind Filme nicht das Geilste und war ich nicht einfach auserwählt, Filmemacher zu sein, dass da hier und da mal mitschwingt, das mich so ein bisschen abgeturnt hat. und ich glaube, das spricht auch für Steven Spielberg als Regisseur tatsächlich, dass dann trotzdem so viel immer noch so richtig gut für mich funktioniert hat. Ne? Und seien es nur so, gerade so eine Szene, wo er dann so eine Modelleisenbahn hat, die er gerne crashen lassen würde, weil er halt in einem Film begeistert von einem Crash von einem Zug war und dann quasi entdeckt, wenn ich das aus unterschiedlichen Winkeln filme und das dann crashen lasse, dann kann ich da was draus machen, was irgendwie einen Effekt erzielt. Und das war so eine Sequenz, von der hatte ich vor dem Film schon gehört und habe mir gedacht, oh Gott, das wird so richtig so, oh nee, der Regisseur macht einen Film darüber, wie er selber sein eigenes Genie entdeckt und wie geil Filme und Filme machen ist. Sequenz hat 100% für mich funktioniert, weil sie so geil gemacht war und konnte mich dann natürlich auch selber wieder drin sehen und so, ne, wo ich das erste Mal als Kind entdeckt habe, so, was löst den Effekt beim Filmeschauen überhaupt erst aus? Also, was ich damit sagen will, ich glaube, es ist Steven Spielberg zu verdanken, dass der Film für mich so gut funktioniert, wenn andere Filme, die dasselbe Thema besprechen, für mich weniger gut funktioniert haben.
Ja, war geil.
Schaut ihn an und damit würde ich sagen, noch ein letzter Trenner.
Ich habe ein Geheimnis. Da ist diese Finsternis in mir. Sie ist mir hierher gefolgt. Und sie wird weiter Jagd auf uns machen. Lauf! Wir haben eine gemeinsame Vergangenheit. Dieser Ghostface ist nicht wie die anderen. Was ist das für ein Ort?
Ein Schrein.
Wir locken ihn da rein und erledigen ihn.
Hallo?
Lass uns ein Spiel spielen.
Du weißt, du bist ungefähr der Zehnte, der das versucht, oder? Es geht nie gut aus für den Vollidioten mit der Maske.
Mag sein. Aber so einen wie mich gab es noch nie, Gail. Ich bin etwas Besonderes.
Deshalb schieße ich dir in deinen verfluchten Schädel.
Und ein letztes Einzelreview von mir zu Scream 6, dem nächsten Scream-Film, dem zweiten Scream-Film seit dem Requel, das Scream 5, der aber nicht Scream 5 hieß, sondern einfach nur Scream, aber whatever, das ist Teil des Meta-Kommentars. Dieser ist auch wieder, wie der letzte, auch schon unter der Regie von Matt Bettinelli-Alpin und Tyler Gillett, zwei Regisseure, deren vorletzten Film Ready or Not ich feier, der einer meiner Lieblingsfilme ist, der ein Film ist, den ich jedes Jahr gerne wieder anschaue, einfach weil ich ihn liebe. Hier spielen auch wieder mit Melissa Barrera, Jenna Ortega, Jasmine Savoy Brown, Mason Gooding, Roger Jackson, Courtney Cox, Dermot Mulroney, genau, wen kennt man noch? Hayden Panettiere kommt vor, Skeet Ulrich natürlich, Tony Revolori in einer sehr witzigen Rolle, Samara Weaving in einer sehr witzigen Rolle. Ja, einfach gute Leute dabei. Und nach den Events des letzten Scream-Films sind unsere Core Four, wie sie sich selber jetzt nennen, unsere vier Hauptcharaktere, die quasi den letzten Film überlebt haben, nach New York gezogen, gehen da auf die Uni und dann fangen natürlich wieder an, Ghostface-Morde stattzufinden. Es wird wieder gemordet, ein weiterer Ghostface-Killer taucht auf und natürlich hat es irgendwas mit der Vergangenheit von Jenna Ortega und Melissa Barrera zu tun. Und es ist alles natürlich wieder sehr meta. Und ja, ein weiterer Scream-Film. Ich mochte den letzten Scream ganz gerne. Generell mein Verhältnis zu, also ich meine, ich sag's bei jedem Review von jedem Slasher-Film wieder, Slasher-Filme sind nicht mein Favorite Horror-Genre, weil ich Slasher generell nicht gruselig finde. Bis heute kann ich nicht erklären, warum. Aber sei es ein Michael Myers, ein Freddy Krueger, ein Ghostface, ein whatever, wenn es einfach nur so ein Typ in der Maske ist, der mit einer Axt oder mit einem Messer rumrennt, I don't know, niemals, never ever gruselig für mich. Also in keinem dieser Filme grusel ich mich jemals. Deswegen ist das automatisch schon so ein bisschen Abzug bei mir. Und was die ersten paar Scream-Filme, die ich gut finde, also 1, 2 und 4, finde ich richtig gut, sehr erfolgreich für mich gemacht hat, ist der Meta-Kommentar und die Vermischung aus echter Emotionalität und, also, ne, der erste Scream-Film ist einfach nur ein Meta-Kommentar auf den Slasher-Film der 80er und so. Also, das Scream-Franchise spielt ja die ganze Zeit mit dem Meta-Kommentar. Und was mir am letzten ganz gut gefallen war der Meta-Kommentar, den der auf modernes Fandom und toxisches Fandom und so weiter gemacht hat. Auch wenn das erst relativ spät im Film Teil des Films wurde, was ich so ein bisschen schade fand. Also beim letzten Film, der ist über den Großteil des Films ein klassischer Scream-Film, ne? Ein halbes Whodunit, wo wir uns alle fragen, wer ist der Killer? Oh mein Gott, wer wird der Killer sein? Und so halt Slasher-Horror, ne? Wo Leute vom Killer umgebracht werden und wir versuchen rauszufinden, wer ist es? Und dann am Ende wird dieses Überthema mit revealed und da war für mich gut und bis dahin halt so, ja, Standard-Slasher-Fair halt. Der hier fällt deutlich mehr unter dieses Standard-Slasher-Gedöns, was mich halt leider nicht so kickt. Also ich fand den auch noch ganz okay, aber es ist so ein bisschen ein Step-Down vom letzten Film für mich. Der Core-Cast ist wieder super, also ich liebe Melissa Barrera und Jenna Ortega in den Hauptrollen und auch der andere Supporting-Cast um die rum ist sehr gut. Der Film macht hier am Anfang was ich eigentlich sehr interessant fand. Also der fängt auf eine Art und Weise an, wo ich mir gedacht habe, oh, wir gehen in eine komplett andere Richtung, wie es noch kein Scream-Film bisher gemacht hat. Und dann beenden wir das und wir machen doch wieder den ganz klassischen Scream-Film, wo wir dann unsere Hauptcharaktere von einem Ghostface-Killer, von dem wir nicht wissen, wer es ist, und am Ende wird revealed, wer es ist und so weiter, jagen lassen. Und halt wieder selbes Spiel wie bei allen Slasher-Filmen davor. Es gruselt mich nicht. Hier und da gibt es mal ganz coole Sequenzen. Gibt eine ganz coole Sequenz in so einem kleinen Laden, die sehr erfolgreich, in so einem kleinen New Yorker Laden, die sehr erfolgreich war. Sehr, sehr cool, einfach von der Idee, von der Grundidee. Aber ja, mei, das meiste ist halt einfach klassischer Slasher. Ich fand den Reveal nicht besonders gut. Also am Ende geht es ein bisschen, hüpft der Zug von den Gleisen für meinen Geschmack, ehrlich gesagt, weil ich den Reveal so ein bisschen drüber fand und weder als Metakommentar interessant, noch emotional interessant, noch irgendwie clever. Deswegen, ja, weiß ich nicht, konnte ich da nicht so viel mit anfangen. Das Interessanteste an diesem Film für mich war Melissa Barreras Charakter, die ja auch im ersten Film, also wer den ersten nicht gesehen hat, sie stammt von dem Killer des allerersten Screams-Films ab. Und sie hat im ersten Film damit zu kämpfen mit dieser Legacy und so weiter. Und in diesem Film geht es ganz stark darum, weil sie im letzten Film den Killer, ohne jetzt zu sagen, wer das war, also sie hat den umgebracht am Ende des Films und hat gemerkt, dass ihr das gefallen hat. Und sie hat in diesem Film ganz stark damit zu kämpfen, so, oh mein Gott, ist das der Serienmörder in mir? Habe ich das von meinem Vater geerbt? Bin ich ein Monster innerlich und so? Ne? Was sagt es über mich aus? Und das war der Shit, von dem ich mehr wollte. Und wann immer das irgendwie Thema war, und Melissa Barrera ist extrem gut darin, wann immer das thematisiert wurde, fand ich den Film hochinteressant. Aber das ist halt leider nur so ein, ja, das Ding, mit dem sie so ein bisschen zu kämpfen hat und dann hier und da wird es mal erwähnt und am Ende kommt es wieder auf. Aber der Film findet nie so richtig was Zufriedenstellendes damit zu machen, leider. Aber trotzdem hat mich über den Film ganz gut gezogen. Wann immer der Film sich halt in Legacy-Charakteren und Fanservice quasi verliert, fand ich es schwach. Aber ja, die Kills waren ganz einfallsreich. Also es ist kein schlechter Scream-Film, aber es ist bei weitem nicht einer meiner Favorites. Also durchaus eher in der unteren Hälfte. Für Fans des Franchise, also wenn man auf den Fanservice steht, den dieses Franchise ganz gerne mal liefert, ne, wo Charaktere plötzlich wieder auftauchen aus alten Filmen und Verbindungen gezogen werden zu allen anderen Filmen und bla. Cool, ist da viel drin, ist halt alles nicht was, wo ich mich jetzt so richtig für begeistern kann. Deswegen ein sehr durchschnittlicher Slasher-Film für meinen Geschmack, leider. Und ich hoffe, die zwei Regisseure, ich glaube, die machen aber auch den nächsten noch. Ich würde mir wünschen, sie würden wieder was Originelles machen wie Ready or Not, weil das war der Shit. Aber mei, das liegt halt auch an meinem generellen Schulterzucken, das ich gegenüber den meisten Slasher-Filmen immer habe. Habe mich jetzt noch nicht so vom Hocker gerissen, auch wenn immer interessante Sachen drin waren. Deswegen immer noch ein Grund, sie anzuschauen, aber eher so eine sehr, sehr lauwarme Empfehlung von meiner Seite für Scream 6.
Alright.
Und damit war es das für die Reviews diese Woche, falls ihr irgendwas gesehen habt von den Filmen oder der sehr großartigen Serie, die wir diese Woche besprochen haben. Dann gebt uns Bescheid, wie ihr das fandet, auf Facebook, Twitter, Instagram, planetfilmgeek@gmail.com. Und ansonsten, danke fürs Zuhören und wir hören uns in 2 Wochen wieder für die nächsten Reviews.
Bis dann.
Tschüssi.